Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass es angesichts der wirtschaftlichen Probleme in den ersten Jahren der Weimarer Republik eine Auswanderungsbewegung gab, die insbesondere nach Nord- und Südamerika zielte, ist in diesem Podcast schon angeklungen. Natürlich gab es, wen will es überraschen, auch Unternehmer, die den Leidensdruck der Auswanderer missbrauchten. Und manchmal war es auch ein Staat, der dies tat. In den Jahren der kriegerischen Aktivitäten Spaniens in Marokko lockte die spanische Fremdenlegion unzählige junge Männer in ihren Dienst unter Vortäuschung von zivilen Arbeitsplätzen in Spanien. Waren diese Migranten, unter ihnen zahlreiche Hamburger, erst einmal in Spanien, wurden sie gewaltsam nach Marokko gebracht und zum Dienst in der Fremdenlegion gezwungen. Der Hamburger Anzeiger vom 9. April 1925 druckte den Bericht eines Opfers dieser Betrugsmaschine, nämlich Otto Henschel, ab. Der menschenverachtende Drill, die Bestrafungen und die exzessiv brutalen Kampfhandlungen in Marokko, die er schildert, machen diesen Text sehr erschütternd und können verstörend wirken. Rosa Loy hat sich für uns durch diese Hölle auf Erden gewagt, der Otto Henschel nur wie durch ein Wunder entrinnen konnte.
Erlebnisse in der spanischen Fremdenlegion von Otto Henschel. Ein junger Hamburger, der in die spanische Fremdenlegion hineingeriet, schildert uns im Folgenden seine Erlebnisse. Im Januar 1924 verbreitete sich das Gerücht in Hamburg, dass auf dem spanischen Konsulat junge Leute angeworben werden für Eisenbahnbau in Spanien. Arbeitslosigkeit und Hunger trieben auch mich dazu, Deutschlands Grenzen zu verlassen, und so unterschrieb ich am 8. Januar den in deutscher Schrift abgefassten, günstig lautenden Arbeitsvertrag. Nachdem ich die Passbehörde auf meine Anwerbung aufmerksam gemacht hatte, wurde mir ein Auslandspass beschleunigt ausgestellt, und nun verließ ich bereits am 10. Januar mit noch 24 jungen Leuten auf dem Dampfer Kap Norte Deutschland. Während der Seefahrt konnte ich nichts Näheres erfahren, und schon am 14. Januar verließen wir im Hafen von Bilbao das Schiff. An Land empfing uns eine Militärpatrouille und brachte uns in die Kaserne. Hier wurden wir mit einem Fahrschein und 25 Pesetas Zehrgeld ausgerüstet und bestiegen noch am selben Tage unter Bewachung den Zug. Wir fuhren über Madrid, Córdoba quer durch Spanien und kamen nach 3 vollen Tagen in der Hafenstadt Algeciras bei Gibraltar an. Hier machte uns die Bevölkerung aufmerksam, dass wir nicht für Arbeitszwecke in Spanien blieben, sondern in die Legion nach Marokko gebracht würden. Am 18. Januar verweigerten wir den Weitertransport, waren aber machtlos, als eine starke Militärbewachung mit scharf geladenen Gewehren unter schweren Drohungen und Kolbenstößen uns an Bord eines spanischen Frachtschiffes brachten. Schon nach 3-stündiger Seefahrt in Ceuta in Afrika angekommen, brachte man uns in das Quartier der Legion. Jetzt wurden uns die Haare kurz geschoren, wir wurden ärztlich untersucht. In die Uniform der Legion gesteckt, waren wir auch schon sofort unserer Zivilkleider beraubt. Wie Schwerverbrecher nahm man uns Fingerabdrücke ab. Nachdem dies alles geschehen war, legte man uns den eigentlichen Legionsvertrag, der diesmal in spanischer Sprache abgefasst war und auf 4 Jahre lautete, vor, zu dessen Unterschrift wir gezwungen wurden. Wer nicht unterschrieb, wurde eingesperrt, erhielt nur knappe Kost und wurde mit schweren Schlägen mürbe gemacht. Noch am 18. Januar brachte man uns auf den 12 Kilometer langen Weg nach Darifien. Circa 150 Deutsche trafen wir bereits an, die auf dieselbe Weise in Hamburg angeworben waren. Darifien ist das Legionsausbildungslager und ist mit einer hohen Mauer umgeben. Vollständig abgeschlossen von der Außenwelt liegt es am Strande des Mittelländischen Meeres. Schon am nächsten Tage begann die militärische Ausbildung nach spanischem Muster, die wir sehr schnell begriffen und gewöhnten uns auch bald an die spanischen Kommandos, denn Deutsch wurde mit uns überhaupt nicht gesprochen. Der Dienst war nicht schwer und über die Behandlung konnten wir nicht klagen, und so schrieben viele nach der Heimat, dass es ihnen, obwohl sie in der Legion wären, gut ginge und lobten vor allen Dingen die spanischen Weine. Und so kamen jede Woche neue, größere Transporte deutscher Jünglinge nach Afrika. Nach sechswöchentlicher Ausbildung wurde ich mit noch 20 Legionären, vorwiegend Deutschen und Spaniern, in Ceuta eingeschifft und landete nach 16 Stunden in Melilla. Am 6. März bekam ich meine erste Feuertaufe. Unter kurzer Artilleriedeckung wurde die Legion ins Feuer geschickt und viele Deutsche, die vor kurzer Zeit erst das Elternhaus verlassen hatten, um sich in Spanien eine sichere Position zu gründen, waren an diesem Tage gefallen. Der Araber, ein kerniger, baumhoher Naturmensch, verteidigt mit Recht und Todesverachtung seine Heimat und so erhielt die dreckige, disziplinlose spanische Legion eine Niederlage nach der anderen. Fast jeden Tag hatten wir schwere Verluste zu verzeichnen und nun wurde am 8. Mai, um die Truppen anzuspornen, ein Befehl erlassen mit folgendem Wortlaut. Jeder Legionär, der einen Araberkopf bringt, erhält 60 Pesetas Prämie. Und dann begann das grausame Spiel. Die Spanier hackten von einigen Toten und schwer Verwundeten, auf unserer Seite kämpfenden Arabern mit dem Seitengewehr die Köpfe ab und brachten sie den spanischen Offizieren. Abgehackte Köpfe wurden auf das Bajonett gespießt, höhere Offiziere haben derartige Gruppen fotografiert. Seit jenem Tage wurde es für uns Deutsche unerträglich. Hunderte von Hilferufen gingen an deutsche Behörden, schilderten darin unsere Anwerbung, Strapazen und Erlebnisse und forderten unsere Befreiung. Ende des Monats August waren in ganz Marokko die Eingeborenen aufständisch geworden. Die Legion wurde in Marsch gesetzt, in Melilla eingeschifft und am 2. September verteidigten wir unter großen Blutopfern die Stadt Tetuan. Meine bzw. die zweite Bandera wurde am 15. September in die Zone Larache geschickt. Auf 6 Tage langen Märschen säuberten wir die Straße Tetuan-Tanga, wurden aber am 22. September von den Arabern umzingelt und eingeschlossen. Nachdem in den hohen Gebirgen kein Weg mehr offen stand, mussten wir im Kugelregen eine Steinmauer herstellen und nun mussten wir den Verteidigungskampf aufnehmen. Jetzt begann für uns ein Hunde- und Hungerleben. 75 Gramm Brot und eine Dose Ölsardinen waren unser Nahrung pro Tag und Kopf. Nur stehendes salziges Salpeterwasser war erreichbar und es war streng verboten, dies zu genießen. Aber der Durst war so gewaltig, dass keiner widerstehen konnte und nun brachen die schwersten Krankheiten wie Fieber, Ruhe, Diphtherie und so weiter aus. Viele Leidensgenossen brachen an Entkräftung zusammen, starben. Verwundeten und Kranken, keinem konnte ärztliche Hilfe zuteil werden und so haben wir in Massen unsere Kameraden beerdigt. Am 26. September hat die spanische Führung einen Gegenstoß versucht, wobei wir viele Geschütze und Maschinengewehre verloren haben. 400 Mann gerieten in Araberhände, darunter sehr viele Deutsche, die die Eingeborenen auf das Grässlichste ermordet haben. Und an diesem Tage begann im Lager die Selbstmordepidemie. Verzweiflung, Hunger, Durst, Strapazen waren die Beweggründe. Jeder sah Gespenster und fühlte sich schon in Händen der Araber. Dieser Verzweiflungskampf dauerte 28 Tage, bis endlich große Truppenmassen zusammengezogen wurden, die sich durchkämpften bis an unser Lager. Am nächsten Tage mussten wir die Stellung unter Zurücklassung von unzähligen Kriegsgerät fluchtartig verlassen. Kranke und Zusammenbrechende, Verwundete und Tote blieben liegen und waren so den Arabern überantwortet. Schlimmer kann der französische Rückzug von 1812 bei Kälte und Eis nicht gewesen sein, wie unser Rückzug am 20. Oktober 1924 bei Sonnenglut und Wassernot in Marokko. Aber nicht lange freuten wir uns der Befreiung, denn schon wenige Tage später waren wir in ähnlicher Falle, immer wieder Riesenverluste, und nun musste schließlich der General Primo de Rivera beschämt einsehen, dass seine Verbrecherarmee, bewaffnet mit den modernsten Kriegswaffen, den Arabern, die nur mit Messer und Gewehre ihre Heimat verteidigten, nicht gewachsen ist, und ordnete im Monat November die Räumung Marokkos bis auf die Meerengen an. Nun begann die Einziehung der Blockhäuser, deren Besatzung wir aber meist mit abgeschnittenen Köpfen verbrannt und verstümmelt vorfanden. Die modernsten Militärlager mussten wir flüchtend verlassen und nach Weihnachten brach auch ich an Entkräftung und Fieber zusammen und konnte schließlich am 2. Januar 1925 auf einem Maultiere in das Hospital in La Roche gebracht werden. Ohne gebadet zu werden, musste ich mich vollständig verdreckt und verlaust in das weißbezogene Bett legen. Bei hohem Fieber und schweren Träumen sah ich immer wieder den Peledon bzw. Strafkompanie vor Augen, deren Mitglied auch ich 15 Tage gewesen bin. Strafen werden sehr schnell verhängt und ich will einzelne Beispiele wiedergeben. Wer zu spät zum Dienst erscheint, betrunken ist oder sich kleine Vergehen zu Schulde kommen lässt, wird bis zu 2 Monaten, Deserteure in günstigem Falle bis zu 6 Monaten Peledon bestraft. Meistens aber werden die Deserteure ohne Verhör erschossen. Den Strafgefangenen werden Sandsäcke mit etwa 80 Pfund Sand auf die Dauer ihrer Strafe auf den Rücken geschnürt. Damit müssen die armen Kerle 16 Stunden arbeiten, am Steinbruch hacken, Sandkarre oder Straßenwalze ziehen, werden von den schwersten Verbrechern Spaniens bewacht und mit Ochsenziemern in Schach gehalten, erhalten nur halbe Kost und kommen 2x täglich 1/4 Liter Wasser zugeteilt. In einem engen Raum werden sie nachts untergebracht, wo sie nicht liegen oder sitzen können, sondern stehen müssen. Krank darf sich keiner melden, wer an Schwäche umfällt, wird geschlagen, bis er tot ist oder aufsteht. Finden Kämpfe statt, dann wird die Strafkompanie ohne Waffen mit Hacke oder Schaufel in die vorderste Stellung gejagt und so sind die Menschen gleichzeitig zum Tode verurteilt, denn nur selten kommen da Einzelne zurück. Auch andere Strafen wurden verhängt und somit wehrlose Menschen gemartert und gequält. So wurde im Monat Juli mein Freund Willi Kretschmann, weil er zu spät zum Dienst erschien, an einen Pfahl geschnürt und mit dem Gewehrkolben derartig bearbeitet, dass er sich im Blute hätte baden können. Derartige Misshandlungen waren an der Tagesordnung, denen mehrere Legionäre zum Opfer gefallen sind. Meine Sehnsucht nach der Freiheit war so groß geworden, dass ich am 12. Januar mit meinem Freund Karl Brunner die Flucht ergriff. Nach 44 Stunden erreichten wir die Stadt Sokolabar in Französisch-Marokko. Sehr gut behandelt und verpflegt wurden wir am 5. Februar in Casablanca eingeschifft und nach Marseille befördert. Am 24. Februar erreichte ich wieder Hamburg und bin somit dem Tode entronnen, dem von 1200 verschleppten Deutschen 800 zum Opfer gefallen sind.
Das war es von der kaum erträglichen Realität der Fremdenlegion, die die Hollywood-Fassung Marschier oder stirb mit Gene Hackman als Befehlshaber trotz aller Härte verharmlost.
Einige von euch werden bald aufgeben, andere werden versuchen zu fliehen, aber das ist bisher noch keinem gelungen. Wenn die Legion euch nicht kriegt, ist es die Wüste. Und wenn euch die Wüste nicht frisst, sind es die Araber. Und wenn es die Araber nicht sind, werde ich es sein.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.